Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Besonderer an den Geschichten, dass jede Geschichte eine Farbe zugeordnet bekam und die folgen keinem eigenen Prinzip. Also es ist ein Spektrum, das von weiß über schwarz reicht, über gelb, orange, rosa, hell und dunkelblau, bis hin sogar zu purpur und schwarz dann. Und in den Geschichten werden die Farben entweder ganz bewusst verwendet, wie in der Geschichte, die ich Ihnen nachfolgend orange vorlesen möchte, ein Ausschnitt, oder auch tiefer verwoben, wie zum Beispiel in der Geschichte Dunkelgrün, wo die Farbe letztlich als das anerkannt wird, was sie halt unterbewusst immer gilt, als die Farbe der inneren Ruhe, der Mitte. Und die Farbe hat vermittelt letztlich dem Protagonisten der dunkelgrünen Geschichte, die dann von Timo Stein vorgelesen wird, seine eigene Ruhe zu finden. Und koordiniert wurde die Zusammenarbeit der 12 Autorinnen von São José Almeida, der Autorin der Popon-Geschichte. Es hat geordnet wurden die Autorinnen ihrem Vornamen nach alphabetisch. Und ausschließlich Raquel Freire, die Autorin der dunkelblauen Geschichte, hat sich ausdrücklich ihre Farbe gewünscht. Und für ihre Farbe oder ihre Geschichte ist halt prägnant zu sagen, dass sie eine sehr utopische Welt malt. Die Geschichte ist teils sehr mit cineastischen Elementen aufgebaut. Man hat teilweise das Gefühl, dass es eher als eine Filmszene aufgebaut ist. Die Autorin ist selbst Schriftstellerin und Regisseurin. Und sie zeichnet dort eine Welt, wo es keine Menschen mehr gibt, sondern nur noch Maschinen, die letztlich von der dunkelblauen Macht, die hier von der EU, aber auch von der EZB verkörpert wird. Und ich würde nun gern einen Teil von Orange vorlesen, von Clara Ferreira Alvisch. Auf meinen Reisen, nicht vielen, doch genügend, jedes Mal runzen die Menschen die Stirn, wenn ich mein Land buchstabiere. Portugal. Oh Gott, wo liegt denn das? In Europa? Neben Spanien? Ein Teil Spaniens, nicht wahr? Nein, sage ich. Ein Fehler, der mit keinem anderen europäischen Land passiert. Nicht einmal mit Belgien. Niemand sagt einem Belgier, das ist ein Teil Hollands, stimmt's? Oder Frankreichs? Belgien hat eine höhere Stellung als wir. Oder der Kosovo, von dem jeder weiß, dass er nicht Teil Serbiens ist. Wir sind eine Art Grünland. Niemand weiß genau, zu wem es gehört. Nur, dass es irgendwo im fernen Norden, nahe des Nordtors, bei den Polarlichtern liegt. Holländer hegen Sympathie für Portugal, warum auch immer. Ein gebildetes Volk, das aus dem Geschichtsunterricht weiß, dass wir ein Reich hatten und dass wir um unsere Überseebesitzungen in Asien kämpften. Holländer mögen Spanier nicht, ich kann sie verstehen. Fragen Sie mal Karl den V. In der Geschichte von Clara Ferreira Alvisch, Das Haus Oranien, setzt sich die Protagonistin zum einen mit der Scheidung auseinander, dass dies immer noch nicht anerkannt ist oder halt gern gesehen wird, vor allem im katholischen Portugal nicht. Sie setzt sich aber auch mit patriarchalen Ehemännern und Kulturschocks auseinander, da sie letztlich aus Portugal nach Istanbul reist und ihre Ehe zerbricht letztlich in Usbekistan, einem zentralasiatischen Land, auf dem sie aufgrund der völlig anderen Kultur nicht zurechtkommt. Reisen ist ein etwas teures Mittel, um zu vergessen. Doch um Erinnerungen wegzuwischen, gibt es nichts Besseres. Es ist, als wäre die Vergangenheit mit Kreide auf eine Tafel geschrieben. Und ein Schwamm würde alles in Sekunden in eine einzige große Staubwolke verwandeln. Eine Reise würde die Traurigkeit eines unterbrochenen Lebens nehmen, den Trotz meiner Mutter und das Schweigen meines Vaters in nichts auflösen. Als wir den Hof verloren, verloren wir einander. Unser Haus war seit Anfang des letzten Jahrhunderts im Besitz unserer Familie gewesen. Wir sind nicht arm, ganz im Gegenteil. Wir wurden gewissermaßen enterbt. Die Vergangenheit ist ein Erbe. Istanbul hat etwas von Lissabon. Ich weiß nicht genau was. Der Bosporus hat weder Gezeiten noch die ewigen Pendler aus Almada. Ich weiß, dass auf den Fähren, die den Bosporus überqueren, der Jargon Sarcasileros, der Fähren, die Lissabon und die andere Uferseite verbinden, gesprochen wird. Istanbul ist eine opulente Stadt aus den Zeiten des Osmanischen Reiches. Die Türken haben nie dieses Gefühl der Größe verloren. Auf Lissabon lastet hingegen nach dem Ende seines Reiches die Nostalgie, der Niedergang, das Elend von Spuren vergangener Zeiten. Istanbul ist es nie widerfahren. Seine Einwohner haben es gerettet. Die Häuser wirken wie ein Ameisenhaufen. Die Gewürzbasare lassen uns ein- und auftauchen in einer Flut aus Menschen. Als bildeten wir einen Schwarm, der uns ohne Fragen akzeptiert. Dort gibt es Freude, wo wir traurig sind. Vielleicht mag ich Istanbul, weil es mir eine Vorstellung gibt. Wie Lissabon mit Menschen, mit dem Lernen des Lebens und einem Tejo ohne den Schatten der Wolken wäre. Ich ging auf die Istiklalstraße, die Straße, auf der die Straßenbahn vom Taksim zur Galata-Brücke führt und wo es immer nach frittiertem Frisch und Brot duftet. Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich die Straße in Karnevalsumzug. Zwei Menschenketten, die sich zur Mündung schlängelten. Zu den Mündungen des Taksimplatzes und des Bosporuses. Es war eine jener Jahreszeiten, in denen es auf der Straße weniger Touristen gibt und die Türken mit ihren Familien und Freunden spazieren gehen, stehen bleiben, um etwas zu essen und zu trinken, bevor der Winter und die Kälte die Dächer des Topkapi-Palasts mit Schnee bedecken und die Arabesken der Moscheen mit Eiskristallen überziehen. Ich ging aus einem jener Teehäuser, die Pudding verkaufen. Die Türken hier machen ja aus allem Pudding. Aus Hühnerbrust, Kokos, Reis und schlürfte meinen heißen roten Tee, der einem mehr Energie gibt als Kaffee. Neben der Kirche des heiligen Antonius, der eigentlich aus Lissabon stammt, hier jedoch als Antonius von Padua bekannt ist, da die Portugiesen dazu neigen, nationales Erbe zu verlieren, sei es ein Heiliger oder der weltweit aus Magellan getarnte Fernão de Magalhães, spielte eine Gruppe von Clowns auf Flöten und Trommeln und schwang orangefarbene Ballons. Sie tanzten und sangen, bekleidet mit orange karierten T-Shirts, orangefarbenen kurzen Hosen, orangefarbenen Hüten, orangefarbenen Schuhen und in den Händen orangefarbene Plakate, orangefarbene Socken. Ich mag dieses Detail der Socken. Es sollte wohl eine Demonstration sein. Die Istiklal ist die Straße der Demos. Jeden Tag gab es welche, bevor Erdogan sich dazu entschloss, Tränengas und Pfefferspray wie Deos zu benutzen.
Ja. Gut. Nun möchte ich Ihnen etwas kurz über meine Geschichte erzählen. Die habe ich in Zusammenarbeit mit einer Kollegin, also einer Kommilitonin, übersetzt, Julia Schönmann. Die Geschichte ist dunkelgrün oder auf Deutsch heißt sie auch Grün, Farbe der Hoffnung. Der Protagonist dieser Geschichte heißt Arlindo. Der Name ist, wie wir gleich sehen werden, nicht ganz unwichtig. Diese Kurzgeschichte, die gar nicht so kurz ist, fasst kurz ein ganzes Leben zusammen. Ein Leben, in dem eigentlich nichts Außergewöhnliches passiert. Und genau das ist das Interessante. Denn Arlindo ist ein Mensch, der ja mit der Veranlagung geboren wird, glücklich zu sein. Aber es nicht wird, obwohl oder gerade weil er alles macht, was die Gesellschaft ihm vorschreibt oder was die Gesellschaft von ihm als Mann, vor allem als Mann und als Mensch und Bürger verlangt. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es gegen das Ende, trotz dem recht pessimistischen Ton, der die ganze Zeit vorherrscht, doch ein glückliches Ende gibt. Denn Arlindo erlebt eine Transformation, die für den Leser nicht leicht nachzuvollziehen ist. Arlindo wird am Ende trotz allem als alter Mann, als Rentner, glücklich. Man darf, und das, ich glaube, das wurde noch nicht gesagt, das Buch, das Original, aber auch die Übersetzung, entstand in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Stiftung Portugal. Ich glaube, alle Erträge wurden sogar an die Alzheimer-Stiftung gespendet. Nicht wahr? Also, und Alzheimer ist tatsächlich ein Thema, das in den Geschichten teilweise vorzufinden ist. Und so gibt es in dieser Kurzgeschichte durchaus Anzeichen dafür, dass Arlindo, unser Protagonist, am Ende senil wird. Dass er anfängt, Sachen zu vergessen. Er selber merkt es nicht, aber man bekommt es von seinen Familienmitgliedern mit. Und eben diese Senilität, und, oder sei es Alzheimer oder was auch immer, erlaubt es ihm, die Schranken, die die Gesellschaft ihm auferlegt hat, zu durchbrechen und eigentlich der Mensch zu sein, zu dem er geboren wurde, der eigentlich von Anfang an sein sollte. Ich werde Ihnen nun den Anfang der Geschichte vorlesen, bei dem man vor allem die Konditionierung miterleben kann, die Arlindo in seiner Kindheit von seinen Eltern und seiner Umgebung miterlebt hat. Hier stoßen wir auch gleich auf ein kleines Übersetzungsproblem, das Sie wahrscheinlich, wenn ich es Ihnen nicht erkläre, etwas komisch vorkommen würde. Und zwar gibt es auch ein Wortspiel, und Sie wissen ja, Wortspiele sind für den Übersetzer ein Kraus. Das ist wirklich ganz schlimm. Und zwar Arlindo kann man in zwei Wörter teilen. Und zwar Ar, Luft, und Lindo, schön. Und er wurde als Kind deswegen in der Schule gehänselt. Die Kinder haben gerufen, Arlindo, ay que lindo. Also, du, schöne Luft, haha, wie schön. Und das kann man natürlich nicht übersetzen. Also genauso wiedergeben, dieses Wortspiel im Deutschen. Wir haben uns auch dagegen entschieden, einen ihn praktisch umzubenennen, einzudeutschen und einen lustigen deutschen Namen herauszunehmen, der irgendwie, ja, mit dem sich ein Wortspiel hätte gestalten lassen. Das haben wir nicht gemacht. Stattdessen, Sie werden gleich sehen, was wir gemacht haben. Grün, Farbe der Hoffnung. Arlindo erinnerte sich an sein Leben, als würde es aus wiederkehrenden Abschnitten bestehen, großen nebeneinander liegenden und aneinander gereihten Blöcken, in deren Innern sich die Erinnerungen vermischten und undeutliche Bilder formten. Von der Kindheit war ihm kaum mehr als die Erinnerung an die Schulzeit geblieben. Die anderen machten sich lauthals über seinen Namen lustig. Arlindo, du schönes Lüftchen, riefen sie. Ärgere dich nicht, pflegte der Vater zu sagen. Wäre es nicht dein Name, so würden sie dich wegen etwas anderem hänseln. Ja, vielleicht machten sie sich auch deshalb über ihn lustig, weil er dicklich und schüchtern war und sich ungeschickt beim Fußball anstellte. Doch der Name war wichtig, war ein unübersehbarer Makel. Dies war der Ursprung seines innerlichen Unbehagens. Das spürte er. Wir alle müssen nervtötende Leute ertragen. Das lernen wir schon als Kinder. Und daran ändert sich auch später nichts. So ist halt das Leben, fuhr der Vater fort. Denn er liebte es, diese und andere Lebensweisheiten von sich zu geben. Dinge, die allen Menschen gleichermaßen passierten. Aber Arlindo glaubte nicht daran. Er wusste, dass es nicht so sein konnte. Er fühlte sich anders und unwohl in seiner Haut. Und die Ansprachen des Vaters führten nur dazu, dass er sich noch einsamer, noch unverstandener fühlte. Nein, es passiert nicht allen. Nie werde ich einer von ihnen sein. Einer von denen, die sich wohlfühlen und sich über die anderen lustig machen, dachte er. Und das war das Gefühl, das ihn seit dieser Zeit begleitete. Die Mutter sagte auch vielerlei Dinge. Iss, zieh dich warm an, hol dir keinen Schnupfen, sei vorsichtig, schreib gute Noten. Sie war bemüht, alles zu kontrollieren, was er tat oder was ihm zustieß, indem sie unsichtbare, doch überall lauernde Gefahren von ihm fernhielt. Sie wiederholten sich oft, Vater und Mutter, so wie alle Leute. Sie umgaben ihn mit einer Mauer aus Wörtern. Sie sagten immer das Gleiche. Nie sagten sie etwas ein einziges Mal. Arlindo konnte sich an keinen denkwürdigen Tag erinnern, an dem der Vater oder die Mutter etwas Einmaliges gesagt hätten. Jene Mauer aus toten Wörtern beschützte ihn jedoch nicht vor dem Unbehagen in seinem Innern. Diese Grausamkeiten der Kindheit gingen vorüber. Wie alles im Leben, würde er hinzufügen. Es kam die Pubertät mit ihren Pickeln, der aussichtslosen Widerspenstigkeit, dem Grinsen und dem lauten Gelächter, der tiefen Trauer, den kurzlebigen Freuden und noch mehr Selbstzweifeln. Da kam es ihm vor, die Antwort liege in der Liebe. Oder gar nichts kam ihm vor, sondern es stellten sich einfach nur Verlangen und Schwärmereien bei ihm ein. Er stieß einige Male auf nicht erwiderte Liebe und versank, solange die Gefühle andauerten, in absoluter und nicht enden wollender Verzweiflung. Er schrieb plumpe und von Selbstmitleid erfüllte Gedichte, zerriss sie voller Wut. Er stieß auf erwiderte Liebe, wodurch er in einem gleichermaßen absoluten Glück versank, das mit der Zeit nachließ und sich in der Langeweile des Einerlei verlor. Eines Tages, er weiß nicht mehr wann oder wo, überkam ihn eine schonungslose Einsicht. Er blickte zur Freundin und dachte, wir gefallen einander nicht, ertragen aber den Gedanken nicht, alleine zu sein. Er versuchte, diesem unangenehmen Gedanken zu entfliehen, doch der Schaden war bereits angerichtet. Es war unmöglich, die Augen vor dieser unleugbaren Einsicht zu verschließen, und von da an hegte er einen Groll gegen die Ex-Freundin. Wir fahren fort mit der Geschichte Hellblau. Violett? Hellblau?
Ja, als Lektor dieses Buches obliegt es mir, ganz kurz etwas zu dieser Geschichte Hellblau zu sagen. Sie ist geschrieben von Maria Teresa Horta, die man in Portugal kennt, außerhalb Portugals leider fast nicht, beziehungsweise es gibt eine Übersetzung von ihr, die neuen portugiesischen Briefe, die aber schon sehr, sehr lange erschienen sind. Das ist eine Art von feministischen Manifest von drei Autorinnen, die in Portugal die drei Marias, Três Marias genannt wurden, deshalb, weil die drei Autorinnen alle ein Maria in ihrem Vornamen haben, also Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno und Maria Velho da Costa, die dafür dann auch einen Prozess bekamen, der sehr lange andauerte und erst nach der Nelkenrevolution in Portugal eingestellt wurde. Maria Teresa Horta hat für mich die erotischste Geschichte in dem Sammelband beigesteuert und vielleicht auch die ästhetisch anspruchsvollste, also die literarisch von der Sprache her durchgearbeitetste. Man darf bei der Protagonistin, die meisten Protagonisten dieses Bandes sind weiblich. Wir hatten gerade Dunkelgrün, Farbe der Hoffnung gehört, da ist das umgekehrt. Aber die meisten, 11 von 12, kann ich glaube ich sagen, sind Frauenfiguren. Man darf bei dieser Frauenfigur auch an Verwandlungen denken. Man darf durchaus auch an eine kleine Fledermaus denken. Das als Hintergrund, wenn manche Passagen nicht ganz verständlich sein sollten. Also der Nunes wird Ihnen jetzt eine kleine Passage auf Portugiesisch vorlesen. Sie ist Muttersprachlerin, Portugiesin. Das würde man ihr wahrscheinlich nicht anhören, wenn sie es nicht lesen würde. Denn ihr Deutsch ist beneidenswert gut. Aber Sie sollen etwas Portugiesisch auch hören.
Gut. Maria Teresa Horta, portanto, história, escavações. Alimentou-se de aranhas, umidades, raios de sol oblíquos.
Hört man nicht? Hört man nicht? Nimm mal dieses Mikrofon.
Ich glaube, ich bin nicht nah dran genug. Jetzt geht's, oder? Escavações. Alimentou-se de aranhas, umidades, raios de sol oblíquos. Luísa Neto Jorge. Quando se deita a primeira vez com um homem, Raquel usa uma liga azul clara, cor de um céu esvaído, quase translúcido, tão pálido, e mesmo assim de inesperada cintilação azúlea. Aura em torno de uma das suas longas coxas esguias, que ela gostava de ver vestidas, revestidas de seda. Meias de seda, tal como as que usara a sua mãe. Lembra-se dela a calçá-las, uma por uma, com vagares de gosto, joelho suave e subido, pé firmado no beiral da cama, mãos delgadas e dedos finos de compridas unhas tão escarlates quanto o batom intenso dos seus lábios. Às vezes, Raquel gosta de pôr a liga azul na pele nua, na coxa nua, por onde eles descerão os lábios, a quererem matar a sede no poço sombrio do seu corpo candente e febril, dentro do qual ela se debate, aparentemente incólume, a tomar o gosto aos prazeres mais ínvios, sem jamais se entregar, de si consentindo apenas o que lhe serve, num anseio de queda, ela já desobediência e desordem, sem nunca parecer vacilar, a não ser pelo seu avesso, forro do maior silêncio, sitiada, trancada em torno de si própria, num torno tão árduo que nem o começo do fundo se distingue daquele assombramento, que ela sabe ir um dia tragá-la, com vagares de dilema, como escrevem os poetas que li, devorando-lhe os versos com uma gula que a si mesma assusta. Mas regressa à casa pelo trajeto mais curto, apaziguada, onde fica expectante à espera do marido por entre livros que se amontoam à sua volta, numa espécie de escudo de proteção. Ariel, Orlando. Monte dos Vendavais, romance que entende ser de perdição e falta, nele voltando atrás em cada capítulo ardente de uma paixão devastada e devoradora, na qual reconhece a sua obsessão por Gabriel. Uriel, recusando a culpa de vergasta imposta às mulheres, imaginário que as empurra na direção inevitável do amor sacrificador, purificador, perpetuamente visto como redenção e jamais como escolha-escolho, de exultação e gosto, quebradiço e improvável, de passagem, mesmo se afundada numa imensa e desértica perda.
Ich werde Ihnen jetzt die Passage auf Deutsch vorlesen. Maria Teresa Horta, Ausgrabungen. Sie ernährte sich von Spinnen, Feuchtigkeiten, schrägen Sonnenstrahlen. Luisa Neto Jorge. Wenn sie zum ersten Mal mit einem Mann schläft, zieht sich Raquel ein hellblaues Strumpfband an, von einem verwaschenen Himmelblau, beinahe durchscheinend vor Blässe und dennoch unerwartet bläulich prickelnd, glänzend, verzaubernd, geschlungen um ihre langen, schlanken Oberschenkel, die sie gerne mehrfach in Seide um und verhüllt sah. Seidenstrümpfe, wie sie vor ihr schon ihre Mutter trug. Sie erinnert sich, wie sie sie anzog, in langsamen, genussverratenden Bewegungen. Eines nach dem anderen, das zarte Knie leicht angehoben, den Fuß fest auf der Bettkante, schmale Hände und schlanke Finger mit langen Nägeln, so scharlachrot wie der intensive Farbton des Lippenstiftes auf ihren Lippen. So manches Mal genießt Raquel das Gefühl des blauen Strumpfbandes auf ihrer nackten Haut, auf ihrem nackten Oberschenkel, an dem die Männer ihre Lippen hinabwandern lassen werden, um ihren Durst zu löschen, an dem schattigen Brunnen ihres feurig-fiebrigen Körpers, in dem sie sich sträubt, augenscheinlich unversehrt, genussempfindend an den kühnsten Gelüsten, ohne sich jemals hinzugeben, von sich nur das erlaubend, was sie befriedigt, im Verlangen nach Fall, sie selbst bereits ungehorsam und durcheinander, ohne je schwankend zu wirken, außer von ihrer Kehrseite, Hülle des größten Schweigens, belagert, verschlossen in ihr selbst, in einem so harten Ganzen, dass nicht einmal der Anflug des Tiefgründigen sich absetzt von jenem schattigen Etwas, das sie eines Tages, wie sie weiß, verschlingen wird, mit der Trägheit eines Dilemmas, wie die Dichter schreiben, die sie liest und deren Verse sie verschlingt, mit einer Gier, vor der sie selbst verschrickt. Doch sie kehrt auf dem kürzesten Weg nach Hause zurück, besänftigt, die Ankunft ihres Ehemanns erwartend, zwischen sich stapelten Büchern, eine Art Schutzschild, Ariel, Orlando. Sturmhöhe, der Roman, in dem es für sie um Verdammnis und Schuld geht, bei dem sie jedes glühende Kapitel wieder von vorn liest, ein Roman von verzehrender und verwüstender Leidenschaft, in der sie ihre Obsession für Gabriel wiedererkennt. Uriel, zurückweisend die peitschende Schuld, die den Frauen auferlegt wird, eine Vorstellung, die sie unweigerlich hinstößt zur aufopfernden, reinigenden Liebe, ewig als Erlösung angesehen und nie als Fairness der Wahl von Jubel und Lust, zerbrechlich und unwahrscheinlich, flüchtig, selbst wenn versunken in einem unermesslichen und wüsten Verlust.
Wenn Raquel zum ersten Mal mit einem Mann schläft, zieht sie sich ein helles, enzianblaues Strumpfband an. Von einem so verblassten, dahinwelkenden Blau jedoch, dass es eher verwischt und trübt wirkt, im Gegensatz zu der hitzigen Eile ihres Körpers. Ein Strumpfband von Farbton des Dunstes der Seen oder des Schwindels der Himmel. Du bist von einem Himmelblau, flüstern sie ihr zu, gedämpft, während sie sie pflücken, sie mit Handschellen am Kopfende des Bettes fesseln, ihre Handgelenke hinter dem Rücken zusammenbinden, ihre perlmuttfarbige Nacktheit bloßstellend, während sie ihr im peinigen, heiseren Geflüster zurauen. Gib nach, lass dich nehmen von mir, meine Blüte aus Nade und Myrte, Narzisse oder Kamelie, Gardenie. Du aus Must und Mate auf meine Zunge, benutzt die Trockenheit gegen die Inbrunst, die du erzeugst, ohne dich jemand hinzugeben, der dich haben will, der dich auslöscht und benutzt. Schote, Lichtkorn, Sonnensamen oder Traube. Doch sie hört gar nicht, was sie ihr sagen. Verloren in dem Gelüst, mit dem sie sich verteidigt und sich selbst modelliert. Als Figur, von Lust ergriffen, bei jedem herausgeschabten Gefühl, jedem geweckten Sinn, jeder ausgearbeiteten, ziselierten Wonne, ohne Schuld oder Gedächtnis. So heftig verwegend und verstörend, dass sie oftmals einschüchtert, so lüstern nach ihrem Entgegengesetzten, dass sie eher ausgelöscht wirkt. Der Wahnsinn der Frauen hat auf Männer so wie auf sie schon immer abschreckend gewirkt. Das hatte sie begriffen, als ihre Mutter das erste Mal in eine psychiatrische Anstalt gebracht wurde und sie ihren furchterfüllten Gesichtsausdruck erblickt hatte. Voller Scham, als sie das Haus von Krankenpflegern umzingelt verlassen hat, als würden sie sie festnehmen.
Wenn sie das erste Mal mit einem Mann schläft, trägt Raquel ein Strumpfband, himmelblau. Oder von dem Blau einer aufgewühlten Nacht. Kleine Anker aus Spitze und Seide, deren Körper an das eigene Bild kettet. Inmitten der verhassten, aufgebrachten und ihrer Seele beraubten Lust, die ihr diese Begegnungen bereiten, hatte Raquel die Gabe vergessen, den Ursprung der Unruhe zu enthüllen, inmitten der Trümmer danach zu fragen. Mit niemandem betrügt sie Gabriel, mit keinem anderen Mann vergisst sie ihn. Als sie zu Hause ankommt, ruft der Ehemann nach ihr, noch im Schatten des Eingangs, und Raquel begibt sich zu ihm im Rausch der Leidenschaft mit zitternden Händen und gierigen Lippen. Noch nicht lange aus den Ruinen zurückgekehrt, in denen sie sich am Nachmittag verloren hatte, versucht sie, den Irrtum, in dem sie befangen ist, vorzutäuschen, ihr Blick mit jedem Tag blasser und leerer im eigenen Trugbild. Derselbe Blick, wie wenn sie die linierten Notizhefte mit ihren Aufzeichnungen, Versen und verzerrten Erinnerungen durchblättert und das verwirrte Befremden in ihrer Brust fühlt, wenn sie sich vor ihrer unvorhersehbaren Vorstellungswelt wiederfindet, in der sie zu fliehen gelernt hatte. Und war sie am Anfang auch noch leicht gefallen, die Flucht ohne Schaden zu ignorieren, die Unkenntnis ihrer selbst, so beginnt sie doch bald, diese Leere zu fürchten, schwarzes Loch ihres Universums in einem seltsamen Zerbröckeln der Erinnerung, worin sie versinkt, in Fehlern und Auslassungen, ohne jeglichen Schmerz, sich jedoch dem Befremden bewusst, was es bedeutet, mit der klaren Wahrnehmung der Existenz eines nebelverhangenen Raumes zu leben, aus dem sie von Zeit zu Zeit flieht, sich davonstehlend durch die Spalte, die Ritze, den Riss, durch das Bild im Spiegel, wie Alice auf die andere Seite gelangend, hin zu einer Parallelwelt, worin sie ebenfalls wird wohnen können, wer weiß, ob ohne Erinnerung. Wenngleich ihr jener Ort in einen dichten Nebel gehüllt zu sein scheint, der sie nicht sehen lässt. Ein Ort, an dem sie warten wird in einem parallelen Leben, zweifach sie selbst, doppelt, scheu oder doch schwer und träge, stolpernd und schwankenden Schrittes bis hin zum Sturz. Raquel windet sich in Gabriels Armen und lässt es zu, dass er sie an seine heftig schlagende Brust zieht, in einer Umarmung überbordender Liebe, der sie sich völlig hingibt, ohne je die widersprüchlichen und aufrührerischen Empfindungen zu fürchten. Sie steht vor Begierde in Flammen, als er sie nackt niederlegt, abgleitet von ihren Knien und sie liebkost, bis sie stöhnt vor Lust.
Ich werde Ihnen jetzt aus der letzten Kurzgeschichte des Farbspektrums aus Schwarz vorlesen. Wir haben uns für das Ende der Geschichte entschieden. Es geht in der Geschichte sehr häufig um Schwarz. Die Farbe wird explizit genannt. Die Protagonistin bezieht sich viel auf ihre Doktorarbeit, die sie damals geschrieben hatte, über die alchemistische Symbolik in Goethes Faust, ebenso wie die tatsächliche Autorin, die darüber auch ihre Doktorarbeit verfasst hat. In der Geschichte heißt die Protagonistin Barbara und sie ist so um die 70. Sie ist Universitätsprofessorin und kehrt zurück nach Tavira, ihren Geburtsort, und trifft dort auf Tomas, der ebenfalls aus Tavira stammt. Zwischen den beiden scheint eine unterschwellige Liebesbeziehung irgendwie da zu sein, aber die beiden handeln nie. Aber ja, es fließt so ein bisschen mit in die Geschichte ein. Und Tomas arbeitet an seinem unvollendeten Roman, nachdem Barbara ihm den Impuls dazu gegeben hat. Und sie schreibt einen Brief an ihren ehemaligen Mentor, also ihren ehemaligen Doktorvater. Yvette Carcenteno, Nigredo. Ein anderes Ende, ein anderes Ende. Er war also dort, halb auf seinem Stuhl eingeschlafen. seinen Blick auf das Meer gerichtet, als ihm schien, dass Barbara ins Wasser rannte, die Hände voller Papier. Ein Teil davon war ihr schon in die weiße Gicht gefallen, ohne dass sie sich jedoch umgedreht und nach ihnen gegriffen hätte. Er sah, wie sie ins Meer ging, weit hinaus schwamm. An diesem Nachmittag, beinahe schon Abend, ein milder Abend, von einer murmelnden Stille. Ihm fiel auf, dass ein Murmeln in der Stille gab, dass es ein Murmeln in der Stimme gab, das er nie zuvor bemerkt hatte. Langsam schwamm sie immer weiter hinaus und die Saiten trieben um sie herum dahin, wie auf einem zufälligen Floß, leicht und durch die Wellen schon aufgeweicht, hunderte und aberhunderte Blätter Papier mit bereits ausgewaschener Schwärze. Jeglicher Sinn war verloren. Er schüttelte den Kopf und erwachte aus seiner Trägheit. Hatte er gedöst oder jenes Verschwinden eben wirklich miterlebt, jenen merkwürdigen Suizid? Barbara, eine starke Frau, das war nicht ihre Art. Er trank seinen Cognac aus und dachte darüber nach, wie er das Ende seines gescheiterten Jugendromans geändert hätte. Der junge Mann würde sich nicht umbringen. Nein, das war ein Zeichen der fehlenden Reife seines Schreibens. Und ebenso wenig würde er aus einer romantischen Regung heraus seine Ex-Frau oder Geliebte töten oder was auch immer sie war. Nein. Er hatte soeben in diesem nachmittäglichen Halbschlaf auf der Veranda in seinem Tavira gesehen, wie das Ende seines Buches aussehen würde, falls er sich wieder daran machte. Von Weitem, von ganz Weitem, in vollkommener Entfernung, würde er über den alten Dächern fliegen, die Augen sich im Meer verlieren, weder sterben noch töten. Er würde lediglich dem Tod eines anderen beiwohnen. Es müsste nicht einmal Barbara sein, doch in Wirklichkeit war sie es, die er in der Ferne sah, die sich im Wasser zwischen hunderten und aberhunderten Blättern verschmierten Papiers auflöste. Eine Freundin aus vergangenen Zeiten, mit anderen Worten eine Unbekannte. Barbara widmete sich wieder ihrem Brief, der sich in einen langen Entwurf verwandelte, der ins Reine geschrieben werden musste, um leserlicher zu werden. Der Brief galt ihrem ehemaligen Mentor und jenem ersten Traum, der sie vor all diesen Jahren zu einer aufmerksamen und fleißigen Schülerin machte. Im Grunde fast ihr ganzes Leben. Sie wusste, dass sie am Ende ihres Lebens angekommen war. Um sie herum waren schon so viele gestorben. Manche zur richtigen Zeit, denn es gibt eine Zeit für alles. Andere zur Unzeit. Und das war das Schlimmere, die falsche Zeit im Leben. Das war doch ein gutes Thema für ihre Studierenden, die Zeit. Prust! Müsste man zuallererst lesen. Das würde ihnen nun gut tun. Ein anderes Thema wäre der Raum. Irgendein Raum, in dem das Leben verlaufen, verrinnen würde. Das Klohäuschen von Joyce? Die Ufer des Flusses in Tavira? Sie beendete also den Brief, den sie mit den Worten begonnen hatte. Ich rufe in Erinnerung, was das Schwarze war, was der Schatten war. Die befleckte Unvollkommenheit. Das vollkommene Leben besteht aus Licht und Schatten. Die Vollkommenheit existiert nur mit dem Bewusstsein des Unvollkommenen, des Unvollendeten in uns, den Menschen, die wir dazu aufgerufen sind, das Leben, das uns gegeben wurde, zu vervollkommnen. In dem Traum aus der Kindheit gab es diesen Hinweis bereits. Doch weil unverstanden, was kann man mit 4 oder 5 Jahren bereits verstehen, erschreckte es sie. Das Schwarz, welches das Weiß befleckte. Aber jetzt wusste sie ja, was es war und ließ ohne Angst den Schatten neben sich im Bett schlafen. Als nächstes werden wir jetzt eine portugiesische Passage aus unserer Titelgeschichte quasi hören. Rosa, vielleicht haben Sie die Plakate gesehen. Steckt dir dein Scheiß Rosa sonst wohin?
Ich hoffe, Sie können es von uns aus lesen. Mit diesem Graffiti aus Rosa, das die beiden gleich vorlesen, haben wir sozusagen Werbung gemacht auf dem Verlagsplakat. Steck dir dein Scheiß Rosa sonst wohin? Sie werden gleich erfahren, wieso. Es wurde ja schon zu Beginn von Studien gesagt, dass diese 12 Erzählungen so eine Art vielfarbiges, im wahrsten Sinne des Wortes Spektrum, weiblichen Denkens und Schreibens verschiedener portugiesischer Autorinnen und Generationen darstellen. Und im Prinzip bringt dieses Graffiti, das sich in der Geschichte Rosa befindet, eine von vielen wunderschönen Illustrationen ist, die eine der Autorin, Rita Roquette Vasconcelos, dem Original beigesteuert hat und wir auch in unserer Übersetzung übernommen haben. Dieses Steck dir dein Scheiß Rosa sonst wohin bringt im Prinzip fast sozusagen die Intention dieser Anthologie zusammen, als weibliche Stimme überkommene Rollen und Stereotype weiblichen Denkens zu überfragen und sich aus diesen Rollen auch herauszulösen.
Okay. Ich werde jetzt die Anfangspassage von Rosa vorlesen. Sie haben vorhin europäisches Portugiesisch gehört, bitte nicht erschrecken, das wird jetzt brasilianisches, also Sie werden den Unterschied schon sehen, es ist ganz was anderes. No bairro alto, em Lisboa, a Rua da Rosa vem desde lá de baixo ao fundo do Largo do Calheiris. Nasce de um arco de vida como uma criança das pernas afastadas da mãe e segue entre dois passeios aquela única via de todo o caule. Espinhos à esquerda, espinhos à direita. Sempre a subir, com paragem sacra nas travessas. A das Mercês, a dos fiéis de Deus, dos inglesinhos, a da Água da Flor, de São Pedro, a do Conde de Soro, até desaguar no seu mar alto de pétalas desabrochadas, onde todo o sentido se abre, onde por fim se acaba, na Rua Dom Pedro V. O número 163 fica à esquerda de quem vem fazendo o caminho para cima. É uma casinha amarela de três portas, três pisos, entalada entre outras duas paredes indiscretas, uma forrada de azulejos, outra de indefinida cor de areia. Os números 165 e 167 dessa mesma casa amarela têm por cima janelas com varandins e guardas de ferro. O 163 não. Tem um óculo por onde respira a luz estreita e redonda. E lá no alto, desgarradas por baixo de uma linha ondeada de vermelhas telhas mansas, uma sobre a outra, duas janelas, pequenas, em molduras, de cantaria, não disfarçam a cegueira da parede voltada à rua.
Ich werde Ihnen dann jetzt den Anfang auf Deutsch vorlesen und noch ein bisschen weiter. Eugenia de Vasconcelos, Rosa. Die Rua da Rosa im Lissabonner Stadtviertel Bairro Alto beginnt ganz unten am Lago do Calheiris. Sie sprießt dort aus einem Bogen, aus Leben hervor, wie ein Kind, das zwischen den gespreizten Beinen seiner Mutter hervorkommt und wächst an zwei Bürgersteigen entlang, die einzige Wegführung des gesamten Stängels. Dornen links, Dornen rechts, immer weiter ansteigend, mit unvermeidbaren Abzweigungen in die Travessas, die engen Gassen. Mercês, Fiéis de Deus, Inglesinhos, Água da Flor, São Pedro, Conde do Sul, bis sie in ein Meer aus Blütenblättern mundet, sich dort ganz öffnet und schließlich in der Rua Dom Pedro Quinto zu Ende geht. Das Haus mit der Nummer 163 befindet sich, wenn man den Weg nach oben geht, auf der linken Seite. Es ist ein kleines gelbes Haus mit drei Türen, drei Stockwerken, eingeklemmt zwischen zwei aufdringlichen Wänden, eine davon mit Azulejos verkleidet, die andere in einem undefinierbaren, sandähnlichen Farbton. Die Nummern 165 und 167 desselben gelben Hauses haben Fenster mit schmalem Balkon und eisernen Balustraden, die 163 nicht. Sie hat ein Rundfenster, durch das ein schmales, rundliches Licht pulsiert. Und dort oben, dreist, unterhalb einer wellenartigen Linie aus roten, stillen Dachziegeln, einer über dem anderen, können zwei kleine Fenster mit Rahmen, eingefasst in Mauerwerk, nicht die Blindheit der zur Straße zeigenden Wand verbergen. Das Haus wirkt wie eine schmale Zunge. Die niedrige Haustür, grün gestrichen, fordert direkt auf der Stufe einen tiefen Diener, eine Verneigung aus der Hüfte heraus, mit gebeugtem Rücken. Mach den Rücken krumm, du Gauner, damit du durchpasst. Lass du mal deine Angeberei schön draußen. Dies war das Problem von Rosa Maria. Ein angeborenes, verdammt. Sie war klein, hellhäutig, hatte stahlblaue Augen und war äußerst wortgewandt, wenn es darum ging, Kontra zu geben. Sie feuerte einem in jedem Satz mindestens 5 Schimpfwörter entgegen. Die Kleine konnte einem gefallen. Äußerlich kam sie weder nach der dunkelhäutigen Mutter noch nach dem dunkelhäutigen Vater. Auch ihre Geschwister, die jüngere Schwester und der Kleine, ihr Bruder, waren beide dunkler als Rosa. Sie passte verdammte Scheiße einfach nicht dazu. Die Straße, in die sie hineingeboren wurde, war nicht wie die heutige. Doch befand sie sich damals zu Beginn ihrer Blütezeit. Die Intellektuellen begannen eben den gepflasterten Boden in Besitz zu nehmen. Es gab eine Gay Parade, die man in der Nachbarschaft als tuntig, bunt und künstlerisch bezeichnete. Sie ging die Nacht hindurch bis zum nächsten Morgen. Die Typen ließen sich dort nieder und es war, als ob nichts dabei wäre, als wäre es schon immer so gewesen. Sie gingen in die afrikanischen Läden, um Obst und Zigaretten zu kaufen. Guten Tag, Donna Almerinda. Sieh dir diesen komischen Vogel an, dachte sie. Und danach dachte sie nichts, was sie nicht auch sonst dachte. Sie verfolgte die gebrochenen Herzen, das Ein und Aus und wer mit wem. Die Lage verschlimmerte sich, als ein Psychiater in das Haus gegenüber der 163 einzog. Er kam nach endlosen Bauarbeiten, die zwei Gebäude aus der Zeit des Marquês de Pombal verbanden, die Holzbalken sichtbar in Form von Andreaskreuzen, in einem weiten Open Space guten Geschmacks, unverdächtig für den Vorübergehenden. Er baute den Dachboden aus und richtete dort ein gemütliches Nest für seine Tochter ein. Alles umgeben von Büchern, Puppen. Eine Schiefertafel zog sich über die gesamte Wand, auf der die Kleine nach Lust und Laune herumkritzeln konnte. Und sogar eine kleine Arbeitsecke gab es. Ja, glaubt man das denn, in dem Alter? Das Mädchen hieß Marianne. Sie war käsig, auffallend blass. Oder, wie Rosa Marias Mutter sagte, blutleer. Sofort wurden die beiden Mädchen die besten Freundinnen. Der Vater der einen war ein linksgerichteter Intellektueller, der anderen ein Mann, der im Krieg in Afrika gewesen war und Schnaps in sich kippte, vermischt mit Maschinengewehrsalven und Kriegsgräulen, die nicht in zivilen Wortschatz übertragbar waren. Höchstens in einen Morsecode. Als die Erinnerungen dann dazu führten, dass man mit dem Finger auf ihn zeigte, wurde er in den hintersten Heeresposten der Funkabteilung versetzt. Und nun, wegen der beiden Mädchen, seiner Tochter und der anderen, erhielt und versandte er Botschaften an den benachbarten Doktor in nur einem Schluck zu leerenden Gläschen. Auf Ihr Wohl, Herr Doktor. Rosa und Mariana waren unzertrennlich. Und für Rosa war ihre Kindheit in der Traverse des Mercedes, der Gasse der Barmherzigen, eine glückliche. Sie war hochnäsig, aber dafür malte, las und lernte sie auch viel. Sie brachte Marianne das Kochen bei, nachdem sie es selbst gelernt hatte. Marianne war noch so klein, dass sie sich immer auf einen Stuhl stellen musste, während sie den Herd beobachtete. Rissoles, Kroketten, frittierte Stockbällchen, Reis mit Tintenfisch in Rotweinsauce und Reis mit Hähnchen in Weißweinsauce. Der Rindermagen, gewaschen und gesäubert, sah aus wie ein Meeresschwamm aus einer Naturkundesammlung. Sollen das Kutteln sein oder was? Der Intellektuelle erlaubte seiner Tochter, bei diesen Hausarbeiten mitzutun, die ihr die Realität greifbar machten und das Haus in Ordnung hielten. Wenn sie ihren verbrannten Teig ein verficktes Dreckszeug nannte oder sagte, das Steak, zäh wie Juchtenleder, sei ein verdammtes Arschloch, dann lächelte er nur milde und ermahnte sie kurz. Du sollst so nicht reden, mein Schatz. Ich werde es dir nicht verbieten, aber Papa wäre es lieber, du würdest so etwas nicht mehr sagen. Das tut dir nicht gut. Du hast dich nicht im Griff. Es schadet deiner Ausdrucksweise und verringert deinen Wortschatz. Das ist so ähnlich wie mit dem Alkohol, den der Papa trinkt. Er ist nicht gesund, schmeckt aber. Also muss man ihn in Maßen genießen. Verstehst du, Liebes? Ja, Papa. Ach, verdammt, der scheiß Milchreis ist zu weich. So viel zum Anfang der Geschichte. In der Zwischenzeit, weil wir lesen jetzt noch das Ende vor, in der Zwischenzeit leben sich die beiden Mädchen, Rosa und Marianne, auseinander. Der Vater von Rosa stirbt, ihre Mutter wird krank und zieht aufs Land zu ihrer Schwester. Und Rosa ist enttäuscht von der gesamten Situation, die sich ihr im Leben bietet und ist auch nicht zufrieden mit ihrem Leben. Und deshalb entledigt sie sich ihres alten Namens, ihrer alten Gewohnheiten und heiratet reich und führt nun ein anderes Leben als vorher. Es war heiß. Einer dieser Sommertage, den man am liebsten am Meer verbringen möchte. Mariana bog gerade von der Rua Dom Pedro Quinto in die Rua da Rosa ein, als sie erblickte. Rosa! 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 Das war sie doch. Keine Antwort. Aber sie ist es doch. Rosa! Hey! Rosa! Nichts. Mariana trug eine Jeanshose und flache Sandalen, also legte sie einen Sprint hin und holte Rosa ein. Sie klopfte ihr auf die Schulter. Ihr blonder Kopf wandte sich um und ihr helles Gesicht mit ihren noch helleren, himmelblauen Augen erstrahlte. Das gleiche Lachen. Hey, Rosa, ich rufe dich schon von dort hinten. Hast du mich nicht gehört? Mariana, bist du das? Klar bin ich's. Wie schön, dich zu sehen. Ich habe etwas gehört, aber ich habe die Stimme nicht erkannt. Und außerdem nennt mich schon seit Jahren keiner mehr Rosa. Ich erinnere mich nicht einmal mehr daran, dass ich noch einen anderen Namen habe als Maria. Mein Gott, siehst du toll aus. Tatsächlich kam Rosa gerade aus einem Laden in der Rua Dom Pedro Quinto in Lissabon, als könne sie ebenso selbstverständlich aus einem Laden auf dem Rodeo Drive in Los Angeles oder aus der Rue du Faubourg Saint-Honoré in Paris heraustreten. Schlicht, schick, sündhaft teure Schlichtheit, von den Schuhen bis zur eleganten, doch diskreten Armbanduhr. Was machst du in dieser Gegend, Marianne? Wie lange ist das her? Ich möchte ein vegetarisches Restaurant und ein Yoga-Studio eröffnen, da wo früher unser Haus war. Ich war in Indien, habe dort mit keinem anderen als dem Sohn von Krishna Pattabhi Juiz praktiziert. Kannst du das glauben? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich dir alles zu erzählen habe. Komm mit, ich zeig dir, was an dem Haus alles schon fertig ist. Was ist mit dir, Rosa? Erzähl mir alles, du Schlampe. Ich bin ja so glücklich, dich zu sehen. Maria. Ich bin es gewöhnt, Maria genannt zu werden, Süße. Weißt du, ich bin jetzt mit einem Sorcerer Coutinho verheiratet. Einem Sorcerer Coutinho? Seit wann sprichst du denn von jemandem mit seinem Familiennamen? Bist du jetzt dem Edelmann aus dem Arsch gefallen? Nein, Süße. Die Dinge sind nun aber mal so, wie sie sind. Mein Mann hat nun mal den Titel von dem Grafen von Sur geerbt, weil er durch Hochzeit dem Grafen von Redondo, seinem Ur-Urgroßvater, zuteil wurde. Ich habe größten Respekt vor der Familie, der ich jetzt auch angehöre, und vor meinen Kindern. Ich habe Zwillinge, 3 Jahre alt, entzückende Engelchen. Aber das hat nichts mit erwünschten Titeln zu tun, Mariana. Um Gottes Willen, wir leben ja nicht in einer Monarchie. Das sind fantastische Leute, die diesem Land so viel gegeben haben. Lass den Scheiß, Rosa. Scheiß drauf, du sprichst doch mit mir. So eine Verrückte aber auch. Wie alt sind wir denn, Mariana? Fragte Rosa mit einem langen Lächeln, fast einem Lachen. Hat das Yoga dir etwa nicht geholfen, deine Ausdrucksweise zu zügeln, Fräulein? Nun gut, Süße, gib mir ein Küsschen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns erst wieder hier in weiteren 20 Jahren. Leck mich am Arsch, Rosa. Du kannst doch jetzt nicht einfach so weggehen und mich stehen lassen. Das ist ja unglaublich. Das bist doch nicht du. Ich sagte es dir schon. Mariana, nenn mich Maria und steck dir dein Scheiß Rosa sonst wohin. Danke.
Vielleicht noch kurz zu der Geschichte oder zu den Passagen, die Christine gerade vorgelesen hat. Ich glaube, die haben einen gewissen Eindruck davon vermittelt, welche Schwierigkeiten gerade bei dieser Erzählung uns umgetrieben haben, nämlich die Reihe von sehr obszönen, derben Schimpfwörtern, mit denen wir zu kämpfen hatten. Denn sicherlich hat die Verwendung von Schimpfwörtern eine kathartische Wirkung oder kann sie haben. Allerdings neigt man beim Übersetzungsprozess eher dazu, sich euphemistischer ausdrücken zu wollen. Und das war zunächst auch bei uns der Fall. Und ich glaube, die Findung adäquater, durchaus auch derber Äquivalente im Deutschen war mitunter die witzigste Sitzung und auch intensivste, die wir während dem Seminar hatten.
Ja, wir haben durchaus noch etwas Zeit. Das heißt, falls Sie Fragen an die Übersetzenden oder die Dozentinnen oder auch den Lektor haben, dann sind Sie eingeladen, das zu tun. Bedenken Sie, das ist 12 Erzählungen, 12 portugiesische Autorinnen sind, dass 14 Studierende daran gearbeitet haben, die sich zum Teil gegenseitig korrigiert, Korrektur gelesen und lektoriert haben. Dann kam nochmal ein Lektor und vorher kamen schon die Dozierenden, die auch wieder reingepfuscht haben. Da wird sicherlich nicht alles friedlich zugegangen sein, könnte ich mir vorstellen. Gab es so etwas, wenn ich eine Frage stellen kann, gab es so etwas wie eine Konkurrenzsituation unter den Übersetzenden, wenn die anderen, die Kollegen, korrigiert haben? Hat man das gerne angenommen oder hat man gedacht, ich kann das besser, meine Lösung ist doch schon optimal, was willst du?
Also ich finde eigentlich, dass es tatsächlich keine Konkurrenzsituation gab. Es gab vielleicht in der Hinsicht eine, dass wie das immer so ist, dass wir uns austauschen, wir hatten halt Deadlines. Und dann hieß es, ja, hast du deine übersetzt oder hast du deinen Teil schon übersetzt? Und wenn es hieß, ja, den habe ich schon vor 2 Wochen gemacht, hat man sich natürlich, ne, war es nicht gerade angenehm zu wissen, dass die anderen ihren Pflichten nachgehen, während man das selber dann doch nicht gemacht hat. Aber eigentlich war das Ganze eher von Kooperation geprägt. So hatten zum Beispiel unsere Leiterinnen, also die Herausgeberinnen, haben eine Lernplattform benutzt, die unsere Universität, ILIAS, um praktisch ein Forum einzurichten, in dem jeder von uns, auch wenn wir zu Hause waren oder gerade nicht in Germersheim, also in unserem Studienort waren, Fragen, also praktisch einen neuen Thread öffnen konnten und Fragen stellen konnten an, ja, an den Rest der Truppe. Und da haben sich auch alle eigentlich sehr stark daran beteiligt und haben ihre Vorschläge, haben ihren Senf zu allem dazugegeben. Und die wurden auch respektiert, diese Vorschläge, und wurden dann auch meistens angenommen.
Es sind ja Studierende, die vor allen Dingen auch das Dolmetschen lernen. Jeder der Studierenden hat eigentlich mindestens 2 Übersetzersprachen, also nicht nur Portugiesisch, sondern Sorbisch oder...
Meine Muttersprache ist Sorbisch, aber das kann man in Germersheim leider noch nicht studieren, leider nur hier in Leipzig. Und ich studiere zum Beispiel die Kombination von Russisch, Portugiesisch und Arabisch.
Mhm. Englisch, Französisch oder...
Spanisch und Portugiesisch.
Spanisch und Portugiesisch.
Ich mache Englisch, Portugiesisch, Dolmetschen.
Mhm. Wie kommt man vom Dolmetschen zu einer literarischen Sprache? Also wenn man übersetzt, ist natürlich ein literarischer Ausgangstext da, ein Original. Je leichter das ist, desto angenehmer vielleicht am Anfang, aber dann möchte man auch Herausforderungen haben als Übersetzer. Aber es gilt dann in seiner Muttersprache, gute literarische Lösungen natürlich zu finden. Wie... schwer fiel das oder wie bereichernd war das im Hinblick dann auf das, ich sag jetzt mal schnöde, bloße Dolmetschen, der ich kein Dolmetscher bin und mir nur vorstellen kann, dass das höllisch schwierig ist?
Also ich hatte ja den Bachelor auch in Germersheim gemacht und hatte dann da halt Übersetzung gemacht, habe mich dann auch für den Master fürs Dolmetschen entschieden, weil ich das persönlich interessanter fand. Und also ich finde, beim Dolmetschen ist es natürlich so, man geht in die Kabine, man hört die Rede, man sagt, man gibt die Rede wieder auf Deutsch, dann halt bei Portugiesisch und dann ist das im Prinzip auch irgendwie wieder vergessen. Also so 5 Minuten nach der Rede weiß man im Regelfall nicht mehr so richtig, was man gesagt hatte. Und ja, das ist dann halt alles so, das ist nur gesprochenes Wort und hat dann nicht so eine lange Dauer, die es bleibt. Und beim literarischen Übersetzen ist es natürlich ganz anders und auch anstrengender, dass man sich wirklich stundenlang auch mit einem Satz aufhalten kann, wohingegen man halt in der Dolmetschkabine sitzt und sich so denkt, okay, ich habe ein Wort, ich nehme das jetzt, das passt nicht hundertprozentig, aber es ist egal. Und ich fand das dann teilweise schon ein bisschen frustrierend. Und wenn man dann stundenlang auf das gleiche Blatt Papier starrt, dann ergeben die Wörter auch irgendwann keinen Sinn mehr und man hinterfragt jedes Komma, das man gesetzt hat und jeden Ausdruck. Also ja, schon sehr anders.
Vielleicht nur ganz kurz, also in Germersheim haben wir einen gemeinsamen Bachelorstudiengang für alle Studierende und danach einen konsekutiven Masterstudiengang. Und da kann man sich eben entscheiden, entweder man macht Master-Translation und das sind dann die oft meistens Fachübersetzer, das ist ein möglicher Studienschwerpunkt. Jedenfalls übersetzt man da, also aus dem Schriftlichen ins Schriftliche, und den Masterkonferenzdolmetschen. Da wird gedolmetscht, eben aus dem Mündlichen ins Mündliche. Das ist der große Unterschied. Und das wird bei uns in Germersheim nicht, wurde nie gleichzeitig gemacht, schon zu Diplomzeiten nicht vor den Bologna, vor der Bologna-Reform. Und hier hatten wir ein Projekt, wo wir sowohl Bachelor-Studierende hatten, als auch Master-Translation, als auch Masterkonferenzdolmetschen. Und in der Tat haben wir es hier auch repräsentativ bei den 3 Anwesenden, also Hanke Scholze außen rechts, die Hauptübersetzerin von der Geschichte Orange war, von Claudia Ferreira Alves. Sie hat gerade soeben ihr Bachelor erfolgreich absolviert. Am Montag hatten wir die mündliche Prüfung. Timo Stein ist fast fertig mit seinem Master Translation, ist aber auch Übersetzer, hat auch Fachübersetzen gemacht und der hat eben von Maria Severin, ich glaube, den Namen hatten wir vorhin nicht erwähnt, im Zusammenhang mit der Geschichte, die er eben hauptsächlich mit seiner Kommilitonin, helfen Sie mir mal,
Julia Schönmann
übersetzt hat. Die Autorin, die uns noch die Autorenrechte übergeben hat und während des Projektes auch leider verstorben ist. Aber so konnten wir sie ja noch nehmen für unsere Anthologie. Und dann eben Christine Kechele, die Hauptübersetzerin von Yvette Centenos Erzählung Schwarz, macht Master-Dolmetschen. Und das, was sie gerade berichtet hat, dass sie hat halt jetzt durch diesen kleinen Abzweig, den es normalerweise beim Master-Konferenz Dolmetschen nicht gibt, aber was ihr ein Modul aus der Kultur, Literaturwissenschaft eben ermöglicht hat, eben was anderes gemacht als normalerweise das eben beim Dolmetschen eben aus dem Mündlichen ins Mündliche, wo es darum geht, eben solche Kompetenzen wie Schnelligkeit, Fett und so weiter zu haben. Ja. Aber die anderen, also gerade auch im Master, Timur Stein, die kennen das, also die Genauigkeit auch, aber es ist Literaturübersetzen ist dann auch was anderes, nicht wahr, Timur?
Ja.
Weiß nicht, ob Sie noch was dazu sagen wollen.
Nicht.
Da gibt es eine Frage.
Dass die Autorin...
Warten Sie mal, das Mikrofon kommt zu Ihnen.
Ist es etwas Außergewöhnliches, dass Autoren auch gleichzeitig übersetzen? Also ich als Laie vermutete immer, dass man etwas schreibt und dann darauf angewiesen ist, dass jemand anders das übersetzt. Ist das so?
Es ist selten, also Selbstübersetzer gibt es nicht so viele. Ja, es ist ein eher seltenes Phänomen, aber es gibt es durchaus. Es gibt einige Autoren, die sogar zuerst in der Fremdsprache schreiben und sich dann selbst übersetzen in die Muttersprache.
Dann habe ich noch eine Frage, die nicht zum Portugiesischen gehört, zu der jungen Dame. Wird Sorbisch noch sehr viel gesprochen?
In der Gegend um Bautzen. Bautzen gilt als die sorbische Hauptstadt, inoffiziell leider. Und dort ist immer noch Sorbisch die Muttersprache von vielen, auch die Umgangssprache. Also
ja, das meine ich als Umgangssprache.
Die Umgangssprache ist immer noch dort lebendig in der Gegend. Und im Spreewald leider nicht mehr, da ist eher nur noch die Kultur zu sehen, aber im Bautzen hat man sorbische Schulen, sorbische Kindergärten. In Läden begrüßt man sich sorbisch und schaut, ob der Verkäufer der sorbischen Sprache mächtig ist, aber in Familien auch immer noch sprechen alle sorbisch. Ich bin zum Beispiel rein sorbisch aufgewachsen.
Was mich beeindruckt hat im Strebald, dass alles doppelt sprachlich war, Sorbisch und Hochdeutsch. Das ja. Fand ich schon toll.
Das ist immer noch alles zweisprachig aufgebaut. Also auch die Kindergärten werden jetzt immer Deutsch und Sorbisch unterrichtet. Die Straßenschilder, alles wird versucht, in zwei Sprachen zu halten.
Dann nochmal eine Frage an Sie. War Sorbisch irgendwann mal in Deutschland diskriminiert? Oder war das immer so praktisch angemessen?
Zu Zeiten des Nazi-Regimes hatten die Sorben sehr zu kämpfen. Und in der DDR wurden wir toleriert. Es wurde versucht, uns darzustellen, immer wieder als eine deutsche Volksgruppe, die dem deutschen Volk gleicht und die nicht eine eigene Kultur hat.
Okay, da wir jetzt praktisch mit der Zeit um sind, würde ich fragen, ob sonst noch zu dem Thema der Anthologie noch Fragen gibt? Im Allgemeinen zum Projekt? Ja, gerne.
Das Mikro ist aus.
Das Mikro bitte? Ist aus. Das Mikro werden nur Kurzgeschichten jetzt intensiviert oder werden auch größere Romanstücke oder so etwas
Von den Autorinnen, ob wir das übersetzt haben? Von den Autorinnen nicht, aber das ist bei uns vom Fachbereich unser zweites Projekt. Wir haben bereits einen Roman mit anderen Studierenden übersetzt. Und zwar von der Autorin Anna Norbert de Guzmão, der Prisionelle de Emily Dickinson, auf Deutsch, Die Gefangene von Emily Dickinson, glaube ich.
Danke.
Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause und schauen Sie in das Buch mal hinein. Das ist von außen ja von weiß bis schwarz, also eher gräulich. Im Innern wird es dann sehr, sehr farbig, nicht nur bei Steck dir dein Scheiß rosa sonst wohin, sondern auch bei Orange beispielsweise. Ist eine sehr schöne Abbildung.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.